Willkommen zurück zur 30. Folge von Innenleben. Wow, 30 Folgen habe ich jetzt schon gemacht und irgendwie klingt das vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel, aber wenn man bedenkt, dass so eine Folge ja so auch um die 30 Minuten geht und da sehr viel Arbeit drin steckt, ist es für mich schon irgendwie besonders, dass ich es bis hierhin geschafft habe und ich freue mich sehr, dass auch ihr noch immer mit dabei seid. In den letzten Wochen habe ich ja viel über Angst, Panik und Phobien gesprochen und eigentlich dachte ich mir, dass ich diesen Themenbereich damit schon ganz gut abgedeckt habe, auch wenn ich vielleicht doch noch etwas mehr zu diesem Thema zu sagen hätte. Und ja, das ist es auch schon. Aus meiner eigenen Erfahrung gibt es da noch ein Thema, über das ich unbedingt sprechen möchte, auch wenn es vielleicht nicht jeden so sehr interessiert. Und weil es sich dabei um eine ganz bestimmte Phobie handelt, möchte ich das jetzt an dieser Stelle tun, wo ich ja sowieso schon mittendrin bin bei den Ängsten, Panikattacken und Phobien. Ich habe ja hier und da schon mal angesprochen, dass ich selbst unter einer ganz speziellen Phobie leide, und zwar ist das die Emetophobie. Das ist eine eher unbekannte Phobie und deshalb für manche von euch vielleicht auch nicht ganz so interessant. Aber gerade weil so wenig über diese Phobie gesprochen und aufgeklärt wird, finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, weil auch gar nicht so wenig Menschen davon betroffen sind. Und wer weiß, vielleicht erreiche ich ja ein paar von euch, die selber betroffen sind oder jemanden kennen, der selbst betroffen ist. Und dann hat sich die Folge auch schon gelohnt. Außerdem hat sich herausgestellt, dass sich auch ein paar meiner Unterstützer bei Patreon für das Thema interessieren und deshalb habe ich entschlossen, auch mal ausführlicher darüber zu sprechen. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an meine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon. Wenn auch ihr mich unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben möchtet, dann schaut doch auch mal auf www.patreon.com/innenleben vorbei. Ich habe dort vor kurzem auch noch ein neues Projekt gestartet. Ihr könnt mir nämlich Fragen stellen, die ich dann ausführlich für alle Mitglieder quasi wie in einer kleinen Extra-Podcast-Folge beantworte. Und ich habe schon total spannende Fragen gestellt bekommen und vielleicht habt ihr ja auch Lust auf noch mehr Einblicke. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ja, ich muss sagen, dass mir das heutige Thema wirklich sehr am Herzen liegt, weil diese Phobie mich schon sehr lange begleitet, aber meistens nicht so ernst genommen wird, ich aber dadurch zum Teil sehr starke Einschränkungen erlebt habe oder sogar immer noch erlebe. Und ich bin schon einigen Menschen begegnet, die diese Art der Phobie so gar nicht nachvollziehen konnten und sich sogar darüber lustig gemacht haben. Deshalb finde ich es ganz besonders wichtig, darüber aufzuklären und durch die ganz persönliche Komponente wird das heute quasi eine ganz besondere Folge für mich. Also ihr wisst nun Bescheid und ich würde sagen, los geht's. Innenleben, der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Die Emetophobie gehört zu den spezifischen Phobien, weil man ja ganz genau eingrenzen kann, wovor die Betroffenen so eine große Angst haben. In diesem Fall ist das das Erbrechen. Und ja, das ist für viele Menschen kein so angenehmes Thema. Ich habe schon häufig Sätze gehört wie, ja, niemand macht das gerne, das ist halt eklig, da haben wir doch alle irgendwie Angst vor. Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Nicht jeder hat wirklich Angst davor, weil Angst ist etwas völlig anderes als Ekel. Und noch dazu ist es etwas anderes, ob man eben Angst vor etwas hat oder eben eine richtige Phobie. Wie ich in der letzten Folge ja schon versucht habe zu erklären, wir benutzen das Wort Phobie in unserer Alltagssprache viel häufiger, als das tatsächlich angemessen wäre. Und das führt oft dazu, dass wir wirklich von einer Phobie betroffene Menschen nicht so ernst nehmen, weil wir eben denken, dass ja fast jeder vor irgendwas Angst hat. Aber es ist eben etwas mehr als einfach nur Angst. Bei einer Emetophobie haben die Betroffenen nicht nur panische Angst davor, selbst erbrechen zu müssen, sondern auch wenn sich andere Personen oder sogar Tiere übergeben müssen, zeigen sie starke Angstreaktionen. Im Grunde kann man sagen, dass jegliche Konfrontation mit dem Thema eine starke Angst und auch Vermeidungsverhalten auslösen kann. Und jetzt überlegt mal kurz, wie häufig das Thema im Film vorkommt. Und das sogar sehr häufig, wenn man vielleicht gar nicht damit rechnet. Es gibt keine Triggerwarnung oder sowas am Anfang des Filmes und sogar in animierten Filmen und Serien, die schon oft ab 6 zum Beispiel freigegeben sind, kann es passieren, dass sich eine Figur übergeben muss oder dass irgendwie angedeutet wird. Man ist quasi vor einer Konfrontation mit der Thematik nie so richtig sicher. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar bestimmte Orte oder auch Personen, bei denen man besonders damit rechnen muss, damit konfrontiert zu werden. Aber dazu komme ich später noch. Eine Emetophobie wird meistens schon in der Kindheit ausgelöst. Es gibt da ganz unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse, die dazu führen können. Meistens ist es so, dass die Betroffenen selbst erbrechen mussten oder es bei jemand anderem miterlebt haben und das für sie eine sehr unangenehme Situation war, in der sie vielleicht sogar selbst Todesangst hatten oder etwas anderes bei ihnen selbst oder auch in der Umgebung dazu geführt hat, dass sie das Erbrechen mit etwas Furchtbarem verbinden. Es gibt tatsächlich auch schon ein paar Studien zu diesem Thema. Eine niederländische Forschergruppe hat zum Beispiel herausgefunden, dass Betroffene oft eine erhöhte Neigung dazu haben, sich zu ekeln. Viele neigen außerdem zur Somatisierung, also deuten eigene Körpersymptome oder einfach ein Unwohlsein des Körpers schnell als körperliche Erkrankung. Auch die Angst vor Kontrollverlust scheint eine große Rolle zu spielen. Diese Neigungen alleine reichen natürlich nicht aus, dass man deshalb eine Emetophobie entwickelt. Die meisten Betroffenen können tatsächlich so ein auslösendes Erlebnis klar benennen, aber nicht jedes Kind, das ja einmal erbrechen musste und dem es dabei schlecht ging, entwickelt eine Emetophobie. Auch hierbei müssen wieder alle möglichen Faktoren mit einbezogen werden, einmal die biologischen und somit auch genetischen Voraussetzungen und dann natürlich auch psychologische und soziale Aspekte, zum Beispiel wie gut man mit Angst umgehen kann, wie das Umfeld reagiert, wie belastbar man ist und so weiter. Die Diagnose wird dann nach den Kriterien einer spezifischen Phobie gestellt, das heißt, die Angst ist stark ausgeprägt und besteht seit langer Zeit. Die Person ist sich bewusst, dass diese Angst übertrieben, also unangemessen ist. Die phobischen Situationen werden gemieden oder nur unter Angst oder starkem Unbehagen ertragen. Es gibt also ein Vermeidungsverhalten. Und die Angst führt zu einer deutlichen Einschränkung der beruflichen, schulischen oder sozialen Aktivitäten bzw. der ganzen Lebensführung. Und obwohl die Phobie nicht so bekannt ist, gibt es sehr viele Menschen, die darunter leiden. Zwischen etwa 1-3% der Männer und zwischen 6-7% der Frauen sind betroffen. Empfohlen wird, wie auch bei anderen spezifischen Phobien, eine verhaltenstherapeutische Behandlung. Kommen wir nun nach den Grundlagen quasi dazu, wie sich diese Phobie denn wirklich äußert und was für einen großen Einfluss sie auf das Leben hat und in welcher Art und Weise. Wie ich ja schon erklärt habe, ist das Vermeidungsverhalten bei dieser Phobie oft sehr stark ausgeprägt. Das bedeutet, die Betroffenen vermeiden alle möglichen Situationen, in denen sie mit der Thematik konfrontiert werden könnten. Und das hat wirklich sehr große Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Erstmal ist natürlich das eigene Essverhalten und somit die Ernährung betroffen. Viele essen sehr vorsichtig, meiden bestimmte Lebensmittel, haben Sorge, dass sie etwas essen könnten, was verdorben ist. Manche gewöhnen sich auch bestimmte Essensrituale an, mit denen sie sich sicher fühlen oder waschen ihre Nahrung immer sehr ausgiebig. Viele essen auch nur sehr kleine Mengen, weswegen manche Ärzte erstmal eine Anorexia nervosa, also eine Magersucht, diagnostizieren. Und ja, wenn man immer die Sorge hat, zu viel zu essen oder etwas Schlechtes zu essen, könnt ihr euch sicher vorstellen, dass es kaum möglich ist, woanders, also in einem Restaurant oder vielleicht auch bei Freunden zu essen. Und was vermeiden Menschen mit dieser Phobie noch? Richtig, andere Menschen, die potenziell eher erbrechen könnten, also vor allem Säuglinge, kleine Kinder, Schwangere und ja, auch alkoholisierte Menschen. Viele betroffene Frauen meiden aus diesem Grund auch selbst eine Schwangerschaft und haben oft sogar panische Angst davor, schwanger werden zu können. Eine Komponente, die außerdem noch dazu kommt, ist die körperliche. Betroffene haben nämlich häufig auch körperliche Begleitsymptome. Die Palette reicht da von häufiger Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall und Sodbrennen bis hin zu einem Reizmagen oder Reizdarm. Auch tatsächliches Erbrechen kann alleine durch die Angst davor ausgelöst werden. Meistens beschreiben Betroffene auch häufig sowas wie Schwindel, Zittern oder Ohnmachtsgefühle, eben weil sie zu wenig essen. Die ständige Angst sorgt auch dafür, dass man sehr aufmerksam gegenüber körperlichen Symptomen wird. Da wird so ein leises Bauchkrummeln schnell mal zur ausgewachsenen Panikattacke, weil man sich ja vielleicht doch irgendwo angesteckt hat mit einem Magen-Darm-Virus oder was Falsches gegessen haben könnte. Und ich denke, daran wird schon deutlich, wie sehr diese Krankheit einen einschränken kann. Gerade auch im sozialen und beruflichen Bereich. Gemeinsames Essen mit anderen Menschen ist kaum möglich. Verabredungen werden häufig kurzfristig abgesagt. Wenn der Kollege im Büro sich wegen einer Magenverstimmung krank gemeldet hat, bleibt man vielleicht auch selbst zu Hause aus Angst, vielleicht im Laufe des Tages auch krank zu werden, weil man sich schon angesteckt hat. Bus- und Bahnfahren wird zu einer ständigen Suche nach der nächstgelegenen Toilette, wenn man vielleicht gerade auch was Bauchweh oder Übelkeit spürt. Und obendrauf kommt dann auch noch die Scham, und zwar so richtig. Wie soll man das alles anderen nur erklären? Wie soll man ein normales, unbeschwertes Leben führen, wenn man sich immer Gedanken machen muss, mit dem Thema konfrontiert zu werden? Man schämt sich für die eigene Angst und auch für die Vermeidung. Und viele Betroffene sind sehr unsicher, haben ein sehr geringes Selbstwertgefühl und manche trauen sich kaum noch vor die Tür. Ja, ich denke, es ist deutlich geworden, wie sehr diese Phobie einschränken kann. Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich über meine eigene Emetophobie spreche. Natürlich ist auch diese Erkrankung sehr individuell. Nicht jeder leidet so stark darunter, nicht jeder ist so stark eingeschränkt. Manche können ganz gut damit umgehen, wieder andere so gar nicht. Und das Ganze kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit sehr stark verändern. Und ich glaube, dafür bin ich selbst ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß tatsächlich nicht, wie belastend oder unangenehm es für euch ist, wenn ich jetzt ganz konkret darüber spreche. Das wäre tatsächlich mal sehr interessant für mich zu hören, weil viele das ja schon eklig finden, auch wenn sie eben nicht so eine starke Panik davor haben. Ich denke, eine starke Abneigung und Ekel ist eigentlich fast schon normal, aber eben nochmal etwas völlig anderes als eben die Phobie selbst. An dieser Stelle spreche ich einfach mal eine Triggerwarnung für alle aus, die sich sowas nicht anhören können oder wollen. Ich werde trotz meiner eigenen Angst detailliert davon erzählen. Da müssen wir jetzt zusammen durch. Angefangen hat das Ganze bei mir mit einer Magen-Darm-Erkrankung, die ich als Kind hatte. Ich war eigentlich recht selten krank und wenn ich mich so zurückerinnere, musste ich auch wirklich selten mal erbrechen. Ich hatte jedes Mal dabei Angst und fühlte mich auch sehr ausgeliefert. Mal davon abgesehen war der Geschmack und Geruch natürlich auch sehr unangenehm. Und ich erinnere mich so spontan an etwa 2 oder 3 Situationen, in denen ich als kleines Kind erbrechen musste. Und ich hatte damals schon ziemlich Angst. Aber die war auch schnell wieder weg, nachdem es mir dann wieder besser ging. Ich erinnere mich außerdem daran, dass ich mal in der Straßenbahn und auch im Bus jemanden erlebt habe, der erbrechen musste und dass das bei mir ein sehr mulmiges Gefühl ausgelöst hat. Es hat mir Angst gemacht, die Leute taten mir leid, sie wurden auch von anderen irgendwie so ein bisschen mit Ekel gestraft und es war irgendwie unheimlich. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein sehr geruchsempfindlicher Mensch bin und ich kann mir diese Situation von damals auch noch sehr lebhaft und mit allen Sinnen vorstellen. Der endgültige Auslöser war dann aber eben dieser Magen-Darm-Infekt, den ich plötzlich bekam und der mich sehr überfordert hat. Am Morgen hatte ich so ein bisschen Bauchweh und ein bisschen Übelkeit und irgendwie kein gutes Gefühl. Ich habe dann darum gebeten, zu Hause bleiben zu dürfen, was meine Mutter nicht so toll fand, weil sie ja selbst arbeiten musste. Aber ich blieb dann eben alleine zu Hause und die Schmerzen und Übelkeit wurden immer schlimmer. Es hat mir ziemlich Angst gemacht, weil ich auch irgendwie nicht gewöhnt war, so etwas zu haben und auch nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe dann bei den Nachbarn geklingelt, die mich dann irgendwann auch mit zu ihrem Hausarzt genommen haben, wo ich mehrfach das Gefühl hatte, erbrechen zu müssen. Und es war mir unglaublich unangenehm. Ich wollte nichts beschmutzen und ich war irgendwie total verängstigt. Ich weiß noch, dass ich sehr, sehr lange im Wartezimmer saß und versucht habe, ruhig zu atmen, weil die Angst immer stärker wurde und auch das Gefühl, erbrechen zu müssen, immer stärker wurde. Und der Arzt hat mir dann irgendein Mittelchen verschrieben und ich saß dann kurz darauf wieder alleine zu Hause und habe versucht, diese Tropfen irgendwie auf ein Zuckerstück zu träufeln, weil mir das so gesagt wurde. Aber vom Geruch wurde mir schon total schlecht und ich schaffte es gar nicht mehr, den Zucker zu essen und habe das Zeug dann irgendwie in ein Wasserglas getropft und habe das genommen. Aber irgendwie hat das Trinken die Übelkeit nur wieder verschlimmert und ich musste dann eben erbrechen. Und zwar mehrmals. Ich hatte total Angst dabei zu ersticken. Ich war völlig in Panik, das Gefühl im Hals, alles tat weh. Und ich erinnere mich noch, wie ich irgendwann völlig erschöpft im Flur lag und dachte, okay, ich sterbe jetzt. Das war's. Ich sterbe hier alleine auf dem kalten Boden und ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin schwach, ich bin hilflos. Und genau daran denke ich automatisch, wenn mich irgendwas zu dem Thema triggert. Egal, ob das ein Besoffener in der Bahn ist oder ein kleines Baby, was vielleicht sogar nur Schluck auf hat. Ich denke an diesen Moment der Todesangst. Ich denke an den Geruch, das furchtbare Gefühl der Schwäche, an den Kontrollverlust, das Würgen, den Schmerz im Hals, den Schwindel, das Gefühl, alleine zu sterben und auch die Traurigkeit und Fassungslosigkeit und auch an das Gefühl, damit alleingelassen worden zu sein, an die fehlende Sicherheit. Seitdem ist in meinem Gehirn das irgendwie abgespeichert, dass das nie, wirklich nie, niemals wieder passieren darf. Das ist für mich der Weltuntergang. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich am nächsten Tag dann damals nicht wieder alleine zu Hause sein wollte. Aber auch am Tag danach, wo es mir noch immer nicht so besonders gut ging, war ich alleine damit. Alleine mit der Übelkeit, dem Bauchweh, der Angst, der Panik, dem Schwindel und dem Gefühl, alleine und hilflos zu sein. Und diese Gefühle gingen auch nicht so schnell wieder weg. Auch in den nächsten Wochen war ich noch sehr ängstlich und unsicher und hatte Angst, dass mir das wieder passieren kann. Ich hatte Angst, zu viel zu essen oder das Falsche zu essen oder mich irgendwo wieder anzustecken. Ich habe immer weniger gegessen und das fiel natürlich irgendwann auf, gerade bei Familientreffen. Da wurde ja so ein Treffen für mich schon echt sehr unangenehm, zum richtigen Horror, weil ja, isst doch noch was, du hast ja kaum was gegessen, du musst mehr essen. Gerade dieser Zwang war für mich unerträglich, weswegen ich es irgendwann gehasst habe, gemeinsam mit anderen zu essen. Ich habe versucht, es zu vermeiden oder irgendwie zu vertuschen, dass ich wenig esse. Und das zog sich natürlich über Jahre und wurde nicht gerade besser. Ich erinnere mich noch, dass ich früher vor dem Vorfall sehr gerne gegessen habe. Ich habe es richtig genossen und manchmal auch echt etwas übertrieben. Aber nachdem das dann eben passiert war und es sowieso in der Familie auch noch ein paar andere Belastungen gab, war dieser Genuss einfach weg. Ich fand es nicht mehr angenehm zu essen und hatte ständig Angst dabei und fühlte mich auch irgendwie beobachtet. Vor allem aß ich irgendwann wirklich sehr wenig, und zwar nicht, weil ich keinen Hunger mehr hatte, ganz im Gegenteil, ich hatte furchtbaren Hunger. Das führte mit der Zeit dann dazu, dass ich mich nach dem Essen heimlich noch mit Keksen und Schokolade auf mein Zimmer verzogen habe, und irgendwie waren das für mich Nahrungsmittel, die ungefährlicher waren als die regulären Mahlzeiten. Meine Ernährung wurde dadurch natürlich nicht gerade gesünder, aber immerhin, ich nahm nicht noch stärker ab. Ich weiß noch, dass ich irgendwann wegen ständigem Schwindel und Kopfweh zu einer Ärztin ging und die meinte, ich müsste dringend zunehmen und es wäre sogar gut, dass ich eben noch Kekse und so esse, da so würde ich immerhin noch so ein paar Kalorien zu mir nehmen, aber ich müsste unbedingt 50 Kilo auf die Waage bringen, sonst würde ich bei meiner Größe viel zu wenig wiegen und überhaupt, wenn ich nicht mindestens so viel wiege, dann würde ich ja auch nie eine richtige Frau werden können. Ich fand das damals eher praktisch, weil ich nicht besonders scharf darauf war, meine Regelblutung zu bekommen. Aber der Ärztin war das doch schon sehr wichtig. Und ja, durch Kekse und andere Süßigkeiten schaffte ich es dann auch irgendwie, dass mein Gewicht nicht wirklich bedrohlich gering wurde. Und obwohl ich deswegen auch in der Schule geärgert und sogar mit Broten beworfen wurde, so nach dem Motto, iss mal was, du Bohnenstange, wurde ich deswegen jetzt nicht in eine Klinik oder so gesteckt. Trotzdem bestimmte die Phobie sehr, sehr stark mein Leben. Ich trank nie Alkohol, ich war bis jetzt noch nie betrunken, ich habe alles gemieden, wovon mir schlecht werden könnte. Ich hatte Angst, Verdorbenes zu essen, zu viel auf einmal zu essen, vor allem auch woanders zu essen. Jede gemeinsame Mahlzeit mit Fremden war der Horror. Ich hatte Herzklopfen, ich zitterte manchmal sogar. Ich hatte große Angst, dass es auch irgendwie auffallen könnte. Ich erfand Ausreden, wieso ich keinen Hunger habe oder erzählte, dass ich schon was gegessen habe. Ich habe auch Partys oder Feiern gemieden, vor allem nachdem ich mal auf einer war, die für mich zum Horrortrip wurde, weil da Jugendliche zum ersten Mal Alkohol getrunken haben. Und gefühlt war am Ende alles voller Kotze. Es war ekelhaft. Es war, oh, wenn ich daran denke, ist das alles wie ein absoluter Albtraum. Ich war starr vor Angst. Ich habe versucht, wegzugucken. Ich habe versucht, mich irgendwie irgendwo hinzusetzen, wo ich von all dem nichts mitbekomme. Ich wäre am liebsten im Boden versunken oder einfach hätte mich am liebsten weggebeamt. Mein Leben wurde im Grunde ja bestimmt von dem Gedanken, was ich alles aus dem Weg schaffen muss oder wem ich alles aus dem Weg gehen muss und wann ich wie viel essen muss. Wenn ich wusste, dass ich abends zusammen mit anderen essen musste, versuchte ich vorher möglichst nicht zu essen, aber genau das führte natürlich oft zu Schwindel und Übelkeit und wiederum mehr Angst. Ich habe auch festgestellt, dass sich durch die Angst der Magen zusammenzog und ich erst recht noch weniger essen konnte. Und mir fällt gerade ein, dass ich, glaube ich, schon vor der Phobie als Kind Angst hatte, nachts erbrechen zu müssen und ersticken zu müssen. Und ich habe mich seitdem immer so ein bisschen hoch aufs Kissen gelegt. Also sehr viele Jahre lang saß ich mehr im Bett, als dass ich lag. Und oft konnte ich nicht einschlafen, weil der Bauch sich so voll anfühlte. Also ich hatte schon früh als Kind Angst, irgendwie zu ersticken. Warum auch immer. Während eines Klinikaufenthaltes, wo es aber leider gar nicht so um die Emetophobie ging, ging dann auch mal eine Magen-Darm-Grippe um. Weil seitdem einen Vorfall in der Kindheit musste ich nicht mehr erbrechen. Aber eben dann in der Klinik stand das quasi kurz bevor und ich hatte sofort Panik, als ich mitbekommen habe, dass eben sowas umging. Und blöderweise habe ich mich wohl auch angesteckt. Mir wurde total schlecht. Ich hatte Bauchschmerzen und ich weiß noch, dass ich die ganze Nacht mit dem Nachtpfleger verbracht habe. Ich war völlig in Panik. Ich hatte Angst, damit alleine zu sein. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich mit aller Kraft versucht habe, das zu unterdrücken, mich zu übergeben. Mein ganzer Hals tat weh, alles hat gebrannt. Ich war völlig fertig, auch körperlich. Ich hatte solche Schmerzen, mein ganzer Körper war ein einziger Schmerz, alles war verkrampft. Mir war so unglaublich schlecht, aber ich konnte nicht loslassen. Der Pfleger fand das Ganze irgendwie gar nicht so schlimm und meinte dann auch, ach, lassen Sie es raus, dann geht es Ihnen besser. Ist auch kein Problem, wenn es dann hier dreckig ist. Und im Allgemeinen ist es ja auch so, dass es einem besser geht, wenn man es rauslässt. Aber ich konnte es einfach nicht. Irgendwie habe ich die Nacht überstanden, aber die Panikattacken waren wirklich schlimm. Und ich war so froh, dass ich damals ja nicht als essgestört eingestuft wurde, weil die Patienten mit Essstörungen bekamen nämlich vorgefertigte Mahlzeiten. Und ich habe mir angesehen, wie viel das war und ich war so froh, dass ich das nicht essen musste. Ich hätte niemals geschafft, so viel zu essen. Wer weiß, vielleicht hätte ich dadurch meine Phobie auch überwinden können, wenn ich das hätte essen müssen irgendwie. Aber ich war damals einfach nur froh, damit nicht konfrontiert zu werden. Und obwohl ich immer schlank war und auch bei Therapien oder in Kliniken davon gesprochen habe, dass ich eben diese Angst habe, wurde ich nie als essgestört eingestuft und so wurde auch der Phobie nie wirklich viel Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl sie mich permanent belastet und eingeschränkt hat. Etwas besser wurde das Ganze erst, als ich ausgezogen bin und mir selbst aussuchen konnte, wann und was ich mir zu essen mache. Eine Zeit lang waren auch andere psychische Probleme schlimmer, weswegen die Phobie so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Aber es wurde dann einige Jahre später wieder schlagartig sehr schlimm, als ich Probleme mit meinem Bauch bekam. Darüber habe ich ja in Folge 25 schon gesprochen, nämlich die körperlichen Beschwerden. In meinem Fall war das mein Reizdarm. Durch die plötzlichen Symptome wurde ich wieder deutlich ängstlicher. Ich traute mich zeitweise kaum noch raus und konnte gar nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Zusammen mit einer Therapeutin habe ich mich dann nochmal diesem Thema gewidmet und ja, es war wirklich schwierig. Ich musste wieder neu lernen, mit Bus und Bahn zu fahren, versuchte Entspannungstechniken und wurde auch mit Bildern von Erbrochenem konfrontiert. Es ging da zum ersten Mal nicht nur um meine Persönlichkeitsstörung, sondern endlich auch mal um die Phobie. Und ja, das fing dann an mit lustigen Bildern, wo nur geschnitzte Kürbisse quasi Kürbiswürfel ausspucken und wurde dann quasi mit jedem konfrontativen Bild etwas schlimmer. Das war schon sehr unangenehm, aber wir haben hier und da auch mit EMDR gearbeitet. Das ist eine Technik, bei der man mit wechselseitiger Rechts-Links-Stimulation arbeitet, entweder über hörbare, sehbare oder fühlbare Reize. Aber ich denke, diese Methode werde ich in einer anderen Folge mal genauer mit euch unter die Lupe nehmen. Interessant war, dass ich nach dieser EMDR-Sitzung oder diesen paar Sitzungen, die ich damals hatte, zum Teil völlig angstfrei auf dem Weg nach Hause war. Das war ein unbeschreiblich befreiendes Gefühl, was aber leider nicht so lange anhielt, nur so für den Tag dann. Aber ich war endlich mal entspannt auf einer Zugfahrt. Es war so ein neues Gefühl, so ein Aha-Erlebnis auch irgendwie. Ah, so kann sich das anfühlen ohne Angst. Aber es war leider immer nur relativ kurz, dass das anhielt und einen Tag später, wenn ich Bauchschmerzen hatte oder so, war das Ganze schon wieder irgendwie weg. Die Konfrontation mit den Bildern ging auch nur sehr langsam voran. Eigentlich war es vorgesehen, dass man danach dann noch Videos sich anschaut, wo eben Leute erbrechen müssen. Aber ja, allein die Bilder anzuschauen war schon schwierig. Ich habe es auch hier und da mal versucht, dann ohne die Therapeutin. Es gab damals, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, eine niederländische Website, auf der passende Fotos und Videos zusammengestellt waren, quasi nach Schwierigkeitsgrad sortiert. Und ich bekam auch den Tipp, dass es im Internet so verrückte Seiten gibt, auf denen man Fotos vom eigenen Erbrochenen hochladen kann, das andere dann bewerten. Wie bekloppt ist das denn? Aber ich habe natürlich versucht, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe es sehr selten geschafft, mir das mal anzuschauen. Und ich bekomme sofort Angst, mir wird schwindelig und es ist wahnsinnig unangenehm, weil die Angst dann auch für den Rest des Tages bleibt und dieses Gefühl des Grauens, diese Todesangst von damals, kommt sofort wieder auf und ist präsent. Und ja, noch bevor ich von meiner Phobie geheilt war oder zumindest irgendwie besser damit umgehen konnte, war diese Therapie dann auch schon wieder vorbei und es wurde von der Krankenkasse auch erstmal keine weiteren Sitzungen genehmigt und der tiefenpsychologische Ansatz, auf den man ja dann wechseln kann. Ich hatte vorher Verhaltenstherapie, der hat mich leider auch nicht so weitergebracht. Das heißt, ich hing weiter in meiner Phobie fest und ich merke jetzt gerade, wo ich darüber spreche, mir wird schwindelig. Ich bekomme wieder ein bisschen Angst. Ich merke, wie mir auch irgendwie warm ist, wie ich zittrig werde und dass das Thema einfach immer noch da ist. Ja, und es ist echt gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Ich muss eine kurze Pause machen. So, ich habe ein paar Mal durchgeatmet. Ich hoffe, ich kann jetzt weitersprechen. Gegen die nächtlichen Panikattacken, die ich dann in der damaligen Zeit hatte, bekam ich dann Medikamente. Die halfen mir ja so ein bisschen. Es war ein bisschen schwierig. Ich konnte keine Notfallmedikamente nehmen, wenn ich die Panik akut bekommen habe, weil ich konnte nichts schlucken, nichts trinken, nicht mal eine Tablette in den Mund nehmen, die dann auf der Zunge schmilzt. Und ich hatte mehrmals pro Woche Panikattacken, weil ich nachts mit Übelkeit aufgewacht bin und es war der absolute Horror. Ich dachte stundenlang, ich sterbe, ich konnte mich nicht bewegen, ich war hilflos, wie damals eben als Kind. Ich war wie zurückversetzt in diese Zeit und ja, diese Zeit, dieser Zeitraum, wo ich so viele, so schlimme Panikattacken hatte über mehrere Jahre, war unglaublich belastend. Ich hatte Angst einzuschlafen, Angst vor jedem Bauchkrummeln, Angst zu essen, manchmal auch Angst vor die Tür zu gehen, Angst, nie wieder gesund zu werden. Ich habe damals beim Uniradio ein Praktikum gemacht und ich musste eine eigene Sendung moderieren, was mir eigentlich auch Spaß gemacht hat. Ich war für alles verantwortlich. 2 oder 3 Stunden am Stück musste ich dann eben eine Sendung machen und ich konnte dann nicht mehr eben aufs Klo. Und allein das Wissen, dass ich nicht im Notfall auf Klo kann, war einfach total schwierig und es durfte ja auch keiner was von meiner Panik bemerken. Und irgendwie habe ich versucht, alles durchzuziehen, weil ich einfach nicht mein Leben aufgeben wollte. Ich wollte weiter studieren, ich wollte leben, ich wollte ins Kino, ich wollte joggen gehen, ich wollte raus, leben wie alle anderen. Aber immer wieder saß ich zu Hause, habe Termine abgesagt, hatte Angst, etwas nicht zu schaffen, hatte Angst vorm gemeinsamen Essen mit anderen. Jede Mahlzeit, jede Portion wurde irgendwie durchgeplant. Abends zu einem Konzert zu fahren war fast unmöglich. Es könnten ja Besoffene abends in der Bahn sein oder mir könnte während des Konzerts in der Menge schlecht werden. Ich hatte manchmal das Gefühl, nicht mehr atmen zu können und an der Angst zu ersticken. Ich habe es gehasst, es war furchtbar. Und trotzdem habe ich jahrelang mit diesen schlimmen Panikattacken, mit all der Vermeidung, mit der Angst, den Schmerzen, der Übelkeit, dem Schwindel gelebt oder vielmehr überlebt. Etwas besser wurde es dann durch ein Medikament, was mich beruhigen sollte und ja, was auch häufig bei Angststörungen gegeben wird, aber wirklich frei von Panikattacken war ich nicht. Sie wurden ein bisschen seltener, aber es wurde nicht so viel besser. So richtig besser wurde es erst, als ich von meinem eigenen mühsam gesparten Geld Hypnosesitzungen in Anspruch genommen habe. Über das Thema muss ich auch unbedingt eine Folge machen. Das ist so ein spannendes Thema. Und zwar wurde es schon nach 2 Hypnosesitzungen deutlich besser. Und ich glaube, nach der 3. Hypnosesitzung hatte ich keine schlimmen Panikattacken mehr. Inzwischen ist die letzte wirkliche Panikattacke, glaube ich, so mindestens 2 Jahre her. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin noch nicht völlig frei von meiner Angst, wie ihr ja eben schon gemerkt habt. Und ich merke auch gerade, das ist wirklich nicht so einfach, darüber zu sprechen. Und ich habe noch Einschränkungen, aber es ist so viel besser geworden. Ich mache mir noch immer sehr viele Gedanken ums Essen und ich habe schnell Angst, wenn ich Bauchweh habe oder wenn ich mich sehr vollgefressen fühle. Ich habe auch noch immer Angst vorm Erbrechen und ich möchte das auch auf keinen Fall erleben, aber ich kann hin und wieder doch mit guten Freunden etwas essen gehen, auch wenn ich dabei unruhig bin, aber es geht irgendwie. Und wenn jemand sich in der Bahn übergibt, dann, ja, selbst wenn ich das nur höre, dann steige ich halt so schnell es geht an der nächsten Station aus, beruhige mich erstmal, aber ich breche nicht mehr kopflos in Panik aus. Ich kann darüber sprechen, ich kann viel freier leben als früher. Und vor allem kann ich daran arbeiten. Ich verstehe, woher es kommt. Ich beginne auch emotional zu begreifen, dass ich damals ein hilfloses Kind war, es aber jetzt nicht mehr bin. Ich kann jetzt für mich selbst da sein, mir Sicherheit geben. Und genau das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich wünsche mir so sehr mehr Sicherheit. Ich habe mir das all die Jahre immer wieder gewünscht. Es ist ein so zentrales Thema in meinem Leben. Aber es gibt im Leben keine komplette Sicherheit. Ich habe sehr lange gar kein Vertrauen in mich oder in die meisten anderen Menschen gehabt. Es kann ja jederzeit was passieren und keiner kann mich beschützen. Aber ich lerne inzwischen, dass ich auch mit Angst und schwierigen Momenten umgehen kann. Ich vertraue meinem Körper immer mehr, dass er alles Mögliche hinbekommt. Nicht jedes Bauchkrummeln ist direkt schlimm. Es ist okay, etwas mehr zu essen. Ich muss aufpassen, dass die leise Begleitangst zuzunehmen jetzt nicht zu groß wird und quasi die Emetophobie ersetzt. Ich darf essen, ich darf genießen und ich darf auch mal die Kontrolle verlieren. Ich darf endlich leben. Ich denke, ich könnte wahrscheinlich noch viel mehr zu dieser Phobie erzählen, aber ich denke, für heute reicht das erstmal und ihr habt so einen Eindruck bekommen können, wie sich so eine Phobie auswirken kann, wie sich das Ganze anfühlt und dass es eben sehr lange dauern kann, bis man irgendwie einen Weg findet, damit umzugehen. Aber selbst dann, wenn man gelernt hat, damit umzugehen, dass die Angst in der Regel nicht von jetzt auf gleich weg ist und dass es immer noch ein großes Thema ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich so offen darüber sprechen kann, obwohl mir dabei ein bisschen schwindelig wird. Aber es geht, es ist möglich und ich kann immer mehr Dinge wieder tun und das ist einfach ganz, ganz viel wert. Und genau deswegen, weil ich das so erlebt habe, möchte ich euch, diejenigen, die von irgendeiner Phobie betroffen sind oder auch von starken Ängsten, Panikattacken, von einer Angststörung, holt euch Unterstützung, versucht eventuell auch verschiedene Therapiemöglichkeiten aus. Wenn ihr mit einem Therapeuten nicht zurechtkommt, versucht einen anderen Therapeuten. Versucht es immer, immer wieder. Es ist möglich, zumindest besser mit Phobien umzugehen und sogar auch komplett davon geheilt zu werden oder zu lernen, da anders mit umzugehen. Es ist auf jeden Fall möglich. Es ist sicherlich kein einfacher Weg, aber es lohnt sich so sehr, es einfach zu versuchen und sich Hilfe zu holen und eben verschiedene Therapien zu machen und diesen Weg einfach zu gehen in Richtung Heilung. Es ist echt fast wie eine Erlösung und es bietet so viel mehr Lebensqualität. Also traut euch, euch Hilfe zu holen und daran zu arbeiten. So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch daraus mitnehmen. Ihr habt es ja gemerkt, es war für mich nicht so einfach, darüber zu sprechen, weil ich mich auch schon noch etwas dafür schäme. Jahrelang musste ich diese Angst verstecken, mich rechtfertigen und irgendwie durchkämpfen. Immer wieder habe ich versucht, Therapeuten und Ärzten klarzumachen, dass mich diese Angst sehr einschränkt und belastet. Aber weil mein BMI gerade noch so über dem kritischen Untergewicht lag, wurde das Ganze nicht so wichtig genommen, zumal man mir scheinbar das Untergewicht auch nicht so angesehen hat. Zwischenzeitlich habe ich auch echt darüber nachgedacht, absichtlich noch weniger zu essen, damit ich ernst genommen werde. Ich habe mich wahnsinnig schlecht gefühlt, wenn ein Therapeut oder Arzt wieder meinte, ach, so dünn sehen sie ja nicht aus. Das tat jedes Mal so weh, weil für mich war das wie ein, ach, ist ja nicht so schlimm. Aber es fühlte sich wirklich schlimm an und es war sehr belastend. Und ich denke, ich sehe mich auch anders im Spiegel, als andere mich sehen. Aber das ist schon wieder ein völlig anderes Thema, was sicherlich auch sehr viel mit Unsicherheit zu tun hat, hier aber gerade nicht hingehört. Ich möchte euch gerade einfach erstmal Danke sagen, dass ihr soweit zugehört habt. Und wenn ihr noch Fragen zur Emetophobie habt oder auf dem Laufenden bleiben wollt oder mir einfach so schreiben wollt, ihr findet mich bei Instagram unter innenleben.podcast. Dort zeige ich mich auch ab und zu und schreibe ein bisschen was zu den Themen, die ich hier im Podcast behandle. Ihr könnt mich aber natürlich auch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast@gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr bei patreon.com/innenleben vorbeischaut und euch die zusätzlichen Inhalte dort anschaut, anhört und außerdem den Podcast mitgestaltet. Außerdem habe ich ja in der letzten Woche zu einer Aktion aufgerufen. Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn viele Betroffene von euch mitmachen. Nehmt dafür einfach eine Sprachnachricht auf, in der ihr erklärt, was ihr euch von Angehörigen wünscht. Ihr könnt auch euren Namen und eure Diagnose sagen. Das würde mich sehr freuen, ist aber keine Bedingung. Das Ziel ist es, möglichst viele Aussagen zu sammeln, aus denen ich dann eine Extrafolge mache, damit Angehörige ein paar Ideen bekommen, was sich Betroffene von ihnen so wünschen. Ich bekomme nämlich immer wieder von Angehörigen Fragen, wie sie mit Betroffenen umgehen sollen, wie sie helfen können und so weiter. Und da dachte ich mir, wir befragen mal die andere Seite und ich hoffe, ich kann so zu einem noch besseren Austausch beitragen. Also bitte unterstützt diese Aktion. Ihr erklärt euch mit Zusenden einer Sprachnachricht natürlich damit einverstanden, dass ich diese dann im Rahmen meines Podcasts verwende. Darf. Andere Daten wie E-Mail-Adressen und so weiter werde ich natürlich nicht weitergeben. Bitte schickt eure Aufnahme an innenlebenpodcast@gmx.de. So, oh, das war ganz schön viel für heute. Ich glaube, ich muss mich jetzt gleich erstmal erholen. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen entspannten Abend. Bis zum nächsten Mal.